Die Radio Wissen. Update.
Mit diesem Rentenpaket lösen wir ein, was wir den Menschen versprochen haben. Mit diesem Rentenpaket halten wir Wort.
Was Sie machen, ist eine selektive Begünstigung von 15 Jahrgängen, die eine relativ lückenlose Erwerbsbiografie haben.
Arbeitsministerin Andrea Nahles von der SPD ist dafür, der grünen Abgeordnete Markus Kurt dagegen. Im Bundestag ist das Rentenpaket der Bundesregierung mit einer großen Mehrheit durch. Durch die Reform kann früher in Rente, wer lange gearbeitet hat. Außerdem bekommen ältere Mütter mehr Geld. Dafür zahlen müssen nach Meinung der Gegner vor allem junge Menschen. Die neue Rente ist unser Top-Thema im Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update.
Kritiker am Rentenpaket hatte es auch innerhalb von Union und SPD gegeben. Am Ende aber ging es glatt durch. Die SPD-Fraktion stimmte geschlossen dafür. Bei der Union wichen nur 9 Abgeordnete von der Koalitionslinie ab. Für Arbeitsministerin Nahles ein Erfolg.
Dass vom Wohlstand in diesem Land auch diejenigen profitieren, die ihn mitgeschaffen haben.
Im Detail heißt das vor allem, Mütter bekommen mehr Rente, wenn ihre Kinder vor 1992 geboren wurden. Wer schon mit 63 in Rente geht, muss dafür keine Nachteile in Kauf nehmen. Vorausgesetzt, er hat mindestens 45 Jahre gearbeitet. Außerdem wird die Rente für diejenigen verbessert, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten können. Große Kritik hat es schon im Vorfeld vor allem an den Kosten gegeben. Das teuerste Vorhaben der Großen Koalition wird bis 2030 auf 160 Milliarden Euro geschätzt. Gegner rechnen damit, dass dafür bald die Rentenbeiträge steigen, für jeden, der arbeitet. Für die Grünen geht das Rentenpaket deshalb gar nicht. Sie haben es im Bundestag abgelehnt. Der linken Abgeordnete Matthias Birkwald hat sich wie die ganze Fraktion enthalten.
Weil es viel zu gut ist, um es abzulehnen, und weil es viel zu schlecht ist, um zuzustimmen.
Aus Sicht der Opposition verteilt die Regierung mit dem Rentenpaket vor allem Wahlgeschenke. Rentner waren bei der letzten Bundestagswahl die entscheidende Wählergruppe.
Kein Kommentar. Doch. Meinung. Das Thema Rente wurde heute auch in den sozialen Netzwerken diskutiert. Zum Beispiel bei Google+. Dort fragt Marco Grasmann, warum gehen denn die meisten in Rente? Weil sie nicht mehr können und nicht unbedingt mehr wollen. Wenn man 45 Jahre unter dem Druck gearbeitet hat, kann der Körper einfach nicht mehr. Das ist der Preis unserer Leistungsgesellschaft. Auf tagesschau.de kommentiert der Nutzer Gandismus, ich finde es ungerecht. Abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren, die gilt aber nicht für die nach 1964 Geborenen. Die müssen dieses Paket aber mitfinanzieren. User Tinus kommentiert, natürlich kostet die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren künftige Generationen Geld, wenn es bei der gegenwärtigen Finanzierung der Rente bleibt. Aber wer glaubt denn ernsthaft, dass der Generationenvertrag schon in wenigen Jahren überhaupt noch Bestand haben kann? Aufgrund der demografischen Entwicklung und nachdem verschiedene Regierungen die Schar der Beitragszahler immer weiter minimiert haben. Arbeitgeber, Minijobber, Freiberufliche und so weiter. Ganz neu überlegen und finanzieren. Darüber sollten sich künftige Generationen mal den Kopf zerbrechen. Und der User Gullideckel schreibt, mir graut davor. In 30 bis 35 Jahren laufen hier 70% der Rentner mit einer 500-Euro-Rente rum. Ich werde einer davon sein. Dann wird es hier richtig ungemütlich. Oder das heutige Preisniveau muss ordentlich nach unten korrigiert werden. Das wird noch lustig. Was sonst noch wichtig war?
In Thailand greift die Armee durch. Nach dem Putsch gestern hat das Militär Ex-Regierungschefin Yingluck Shinawatra festgenommen. Mehr als 150 Politikern wurde verboten, das Land zu verlassen. In der Hauptstadt Bangkok gab es trotz eines Demonstrationsverbotes Proteste gegen das Militär. Der Armeechef hat sich mittlerweile selbst zum Premierminister ernannt. Er sagt, dass er nicht dauerhaft an der Macht bleiben will. Neuwahlen sind aber bis jetzt kein Thema. Russlands Präsident Wladimir Putin will die Regierung in der Ukraine wohl doch nicht ganz ignorieren. Er sprach davon, das Ergebnis der Präsidentenwahl am Sonntag zu respektieren. Er vermied aber das Wort anerkennen. Horst Kloiser berichtet.
Die Botschaften des russischen Präsidenten sind wie üblich mehrdeutig. Einerseits kündigt er an, die Wahlen des ukrainischen Volkes zu respektieren. Man arbeite mit der neuen Führung zusammen. Andererseits beklagt er auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg, dass die Wahlen übermorgen keinem internationalen Standard genügten. Wladimir Putin wies dem Westen einseitig die Schuld an der Ukraine-Krise zu. Nach den gescheiterten Partnerschaftsverhandlungen mit der EU habe man an Janukowitschs Sturz mitgearbeitet und das Land erst ins Chaos und jetzt in einen echten Bürgerkrieg gestürzt.
Die Europawahl geht weiter. Heute sind die Menschen in Irland und Tschechien dran gewesen. In den Niederlanden hat es bei der Abstimmung gestern eine Überraschung gegeben. In Prognosen sind nicht wie erwartet die Europagegner, sondern die Befürworter vorn. Aus Sicht des möglichen Wahlsiegers Alexander Pechtold haben sich die Niederlande überzeugend für Europa entschieden.
Overtuigend heeft Nederland voor Europa gekozen.
Der Rechtspopulist Geert Wilders bleibt hinter den Erwartungen zurück und landet am Ende wohl nur auf Platz 4. Aus seiner Sicht nur, weil 2 von 3 Niederländern zu Hause geblieben sind.
Nederland ist nicht europhiler geworden, want 2 op de 3 Nederlanders zijn thuis gebleven.
In Großbritannien wird dagegen erwartet, dass die Europagegner viele Stimmen geholt haben. Sie waren in den Kommunalwahlen in Großbritannien erfolgreich, die parallel zum Europawahlgang waren. Die offiziellen Ergebnisse gibt es erst übermorgen, dann wird auch in Deutschland für Europa gewählt. Zur Fußball-WM ab nächsten Monat darf es in Deutschland ausnahmsweise auch noch sehr spät etwas lauter werden. Der Bundesrat hat eine Sonderverordnung beschlossen, die Public Viewing auch nach 22 Uhr möglich macht. Die Spiele bei der WM fangen oft erst um diese Zeit an oder sind noch später in der Nacht. Durch die Sonderregel können Städte und Gemeinden zum Beispiel Kneipen erlauben, auch um diese Zeit noch Fußballspiele draußen zu zeigen.
Was noch wichtig wird.
Erdogan will sein Ziel erreichen, seine Partei verbreiten für seinen Wahlkampf, für seine Macht.
Ich denke, der ist ein guter Mann bei uns.
Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan kommt nach Köln. Und er wird morgen nicht nur von seinen Anhängern erwartet. Die Polizei rechnet mit 30.000 Gegendemonstranten, zusätzlich zu den 30.000 Menschen, die wohl zu einem großen Teil Erdogans Rede in der Arena in Köln hören wollen. Hunderte Polizisten werden im Einsatz sein, um Zusammenstöße zu verhindern. Kölns Oberbürgermeister Jürgen Rothers glaubt, dass das nicht einfach wird.
Wir sehen zunehmende Konflikte innerhalb der Türkei und ich habe die Befürchtung, dass diese Konflikte in unser Land und auch nach Köln übertragen werden. Und das kann natürlich nicht in unserem Interesse sein.
Erdogan steht in der Kritik, weil er in der Türkei gegen seine Kritiker vorgeht, auch nach dem Bergwerksunglück mit mehr als 300 Toten in der letzten Woche. Erdogan hat heute noch einmal bestätigt, dass er nach Köln kommt.
Es gibt Kreise, die mir geraten haben, ich solle doch lieber nicht nach Deutschland reisen. Tut mir leid, aber ich werde gehen. Wenn ich Politiker dieses Landes bin und dort 3 Millionen Landsleute habe, dann gehe ich da auch hin.
Für Erdogan ist die Rede in Köln wohl auch ein Wahlkampfauftritt. Auch die Türken in Deutschland stimmen im August mit ab, wenn in der Türkei ein neuer Präsident gewählt wird.
Und sonst in der Welt?
Der UNO-Sicherheitsrat hat die islamistische Gruppe Boko Haram als Terrororganisation eingestuft. Wegen ihrer Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Qaida beschloss der Rat Sanktionen gegen die Sekte. Das bedeutet zum Beispiel, dass ein Waffenembargo verhängt wird und Konten gesperrt werden. Die US-amerikanische UNO-Botschafterin sprach von einem wichtigen Schritt, um Nigeria im Kampf gegen Boko Haram zu unterstützen. Die nigerianische Regierung hatte den Beschluss gefordert. Boko Haram kämpft für einen Gottesstaat im Norden Nigerias und hat vor gut einem Monat mehr als 220 Schülerinnen entführt. Sie wird auch für einen Doppelanschlag in der Stadt Jos vor 2 Tagen verantwortlich gemacht. Dabei starben mindestens 118 Menschen. Im Iran werden schon Facebook, Twitter und YouTube blockiert. Jetzt hat es auch den Fotodienst Instagram getroffen. Ein Gericht hat die Sperre angeordnet mit der Begründung, dass die Privatsphäre der Nutzer nicht ausreichend geschützt sei. Viele Iraner umgehen Internetsperren allerdings über Proxy-Server, also Verschlüsselung und Umleitung. Und auch viele aus der Regierung nutzen die Dienste selbst. Präsident Hassan Rouhani zum Beispiel hat einen Account bei Facebook, bei Twitter und Instagram. Der Einfluss von Konservativen, die die westliche Lebensweise und damit auch soziale Online-Netzwerke ablehnen, ist im Iran aber immer noch sehr groß. Die traditionsreiche US-Footballmannschaft Washington Redskins soll sich umbenennen. Das fordern nicht nur die amerikanischen Ureinwohner. Der Kampagne haben sich jetzt auch 49 von 100 US-Senatoren angeschlossen. Der aktuelle Name Redskins, auf Deutsch Rothäute, ist aus Sicht der Antragsteller rassistisch. Redskins-Besitzer Daniel Snyder lehnt eine Namensänderung ab. Er meint, der Verein habe eine lange Tradition. In dem Antrag der Senatoren heißt es, die Zeit sei reif, den Namen zu ersetzen. Sie fordern vom Footballverband NFL genauso hart durchzugreifen, wie das die Basketball-Profiliga NBA tut. Der Besitzer der Los Angeles Clippers hat sich diskriminierend gegenüber Schwarzen geäußert und wurde daraufhin von der NBA gesperrt und muss eine Strafe zahlen. Wenn am Sonntag das Europaparlament gewählt wird, gibt es in Frankreich eine ganz besondere Regel. Wer ein weißes Blatt oder einen leeren Wahlumschlag abgibt, dessen Stimme wird offiziell als Enthaltung gewertet. Eigentlich gilt in solchen Fällen, dass die Stimme ungültig ist. Interessenverbände hatten sich für die Enthaltungsmöglichkeit eingesetzt. Sie meinen, dass viele Menschen durchaus ihrer Bürgerpflicht nachkommen wollen. Dass es aber auch möglich sein muss, deutlich zu machen, dass man mit den Programmen und den Kandidaten, die zur Wahl stehen, nicht einverstanden ist.
Wissensnachrichten.
Sie sind Vögel, können aber nicht fliegen. Dafür können einige ziemlich schnell rennen und sie machen ihrem Namen auch alle Ehre. Es geht um Laufvögel. In Afrika gibt es die Strauße, in Australien Emus und in Südamerika leben die Nandus. Alle sind irgendwie verwandt, aber warum leben sie so weit voneinander entfernt? Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten. Eigentlich dachte man, dass die Frage gelöst ist, aber jetzt gibt es Hinweise, dass man da total auf dem Holzweg war.
Ja, da gab es eine ziemliche Überraschung. Bisher war eigentlich die akzeptierte Theorie, dass sich nicht die Tiere selbst bewegt haben, sondern einfach nur die Kontinente auseinandergedriftet sind mit den Vögeln drauf. Ganz früher gab es ja eine riesige Landmasse, die vor rund 100 Millionen Jahren auseinandergebrochen ist. Und weil die Vögel nicht fliegen können, gibt es sonst auch nicht so viele Möglichkeiten. Schwimmen ist jetzt auch nicht so gut. Und um zu schauen, wie jetzt genau diese Verwandtschaftsverhältnisse der Arten sind, hat ein Forscherteam fossile Knochen von einer ausgestorbenen Laufvogelart untersucht. Und zwar vom Elefanten. Vogel, der mal in Madagaskar gelebt hat. Die haben das Erbgut angeschaut, mit anderen Arten verglichen und da gab es eine Überraschung. Herauskam nämlich, am nächsten verwandt waren die mit den Kiwis. Also das sind die aus Neuseeland mit den langen Schnäbeln. Der australische Evolutionsbiologe Alan Cooper war auch mit in diesem Forschungsteam und beschreibt das im US-Sender NPR so.
The last one I would have predicted would be the Kiwi. You can't have a continental route to get from Madagascar to New Zealand.
Also er sagt, der Kiwi wäre der allerletzte, den man erwartet hätte im Team. Neuseeland ist schließlich auf der anderen Seite des Erdballs.
Ja, und warum ist das jetzt eine Überraschung? Du hast ja schon gesagt, dass alle Kontinente mal zusammenhingen, also waren Madagaskar und Neuseeland auch mal verbunden.
Ja, das stimmt, aber laut den Genanalysen haben sich die Arten erst getrennt, nachdem die Kontinente schon längst weit auseinander waren. Und das kann laut den Forschern nur eine Lösung bedeuten, die Vögel müssen also dahin geflogen sein. Und das Fliegen haben sie dann vermutlich erst viel später verlernt.
Und wir haben noch ein paar mehr Tiere, und zwar die skurrilsten Arten, die im letzten Jahr entdeckt wurden. Dazu hat das Artenforschungsinstitut der State University in New York eine Liste herausgegeben. Sophie, dein Favorit?
Da kann ich mich noch nicht so richtig entscheiden. Also spannend finde ich den Einzeller unter den 10 Arten auf der Liste. Ich hätte jetzt nicht unbedingt gedacht, dass ein Organismus, der nur aus einer Zelle besteht, so groß werden kann. Die Spiculosiphon oceana ist nämlich bis zu 5 cm lang. Der Einzeller sammelt kleine Schwammstücke, die im Wasser rumschwimmen und baut sich daraus wie so aus Lego-Stücken eine eigene Schale. Und dann ist da noch die Schnecke, die man in den Höhlen in Kroatien gefunden hat. Die verleiht dem Wort Schneckentempo eine ganz neue Bedeutung. Die kriecht nämlich nur ein paar Millimeter pro Woche. Insgesamt haben die Leute vom Artenforschungsinstitut aus 18.000 Arten wählen können, die im letzten Jahr entdeckt wurden. Mit der Liste wollen die Macher zeigen, wie reich und vielfältig das Leben auf der Erde ist. Aber zu den Entdeckungen gibt es leider auch oft eine traurige Nachricht. Viele kommen nämlich direkt auf die Liste der bedrohten Spezies.
Aber da gibt es auch was Gutes zu berichten, oder?
Ja, und zwar zu den Buckelwalen in Brasilien. Die können nämlich runter von der Liste der bedrohten Tierarten. An den Küsten wurden nämlich 15.000 Exemplare gezählt. 1980 waren es gerade mal 500. Die Regierung sagt natürlich, dass das ihre Schutzstrategie bewirkt hat. Dazu gehört eben auch ein Fangverbot von Buckelwalen.
Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Von Westen her ziehen Regen und Gewitter über Deutschland. Für Sachsen hat der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung rausgegeben. Dort sind die Gewitter besonders heftig, Keller können überfluten und es kann Schäden durch Hagel geben. Am Wochenende geht es weiter mit einer Mischung aus Sonne, Wolken, Regen und Gewittern. Samstag ist es nasser als am Sonntag. Es wird etwas kühler. Am Samstag sind im Westen bis zu 20 Grad drin, im Osten bis zu 23. Sonntag gibt es 21 bis 27 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf deradiowissen.de.